Predigt von seiner Exzellenz Erzbischof Marcel Lefebvre am 29. Juni 1978 in Econ. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine geliebten Brüder, sagen wir dem lieben Gott Dank für die vielen Gnaden, die er uns verliehen hat. Danken wir ihm für diesen herrlich schönen Tag, an dem wir 18 Priesterweihen vornehmen und 22 Seminaristen zu Subdiakonen weihen können. Jeder von uns muss heute dem lieben Gott für seine Berufung zum katholischen Glauben Dank sagen. Danken wir Gott aber auch alle dafür, dass er uns im katholischen Glauben bewahrt hat. Danken wir ihm, dass wir der Kirche treu bleiben. Treu unserem Herrn Jesus Christus, treu allen jenen, die über den Glauben in der Kirche wachen. Welche Freude, Sie, meine geliebten Freunde, heute hier alle vereint zu sehen, die Sie, man kann sagen, von den vier Enden der Welt gekommen sind, von Australien, von den äußersten Grenzen Kaliforniens, von Kanada, von Buenos Aires. Gestern habe ich auch einen Brief der Katholiken Südafrikas erhalten, die mir versichern, dass sie an diesem heutigen Tag mit uns vereint sind. Welche Freude auch Sie zu sehen, die Sie aus ganz Europa gekommen sind. Danken wir Gott, dass wir hier vereint sind. Einzig, weil wir Katholiken sind, weil wir Kirche sind, weil wir fortsetzen wollen, was unser Herr gestiftet hat und was wir nach dem Willen unseres Herrn glauben sollen. Ich möchte nun kurz über das Priestertum sprechen, über das, was das Priestertum eigentlich ist. Warum gibt es Priester, fragt man sich heute. Ich glaube, es genügt uns, die Heilige Schrift aufzuschlagen, um zu wissen, was der Priester ist. Es genügt uns zu wissen, was unser Herr Jesus Christus ist, der hohe Priester ist, der Priester par excellence, um zu wissen, was die Priester heute sind. Denn unser Herr sagte es uns in diesen so einfachen Worten: Sicut misit me pater et ego mito vos. Sicut misit me pater, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Es genügt uns also, wenn wir nur einige Augenblicke über diesen ersten Teil der Worte unseres Herrn nachdenken. Sicut misit me pater. Ist diese Sendung unseres Herrn nicht seine ewige Sendung in der allerheiligsten Dreifaltigkeit? Der Sohn ist immer vom Vater gesandt, weil er vom Vater kommt, weil er immer vom Vater gezeugt ist. In Ewigkeit ist unser Herr immer vom Vater gesandt, und dadurch ist er das Wort Gottes. Ebenso wie der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn ausgeht und dadurch der Heilige Geist ist. Und eben diese ewige Sendung unseres Herrn Jesus Christus setzt sich in seiner zeitlichen Sendung fort. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Sendung, die unser Herr hienieden erfüllt hat, die Sendung ist, für die die Welt erschaffen wurde. Wir alle sind erschaffen und hier auf dieser Erde, die ganze Welt, die uns umgibt, diese Herrlichkeit, die der liebe Gott in der Natur geschaffen hat, die gesamte Schöpfung, die Sterne, die geistigen Geschöpfe, die Engel des Himmels, die Heiligen im Himmel, alles das ist für die Sendung unseres Herrn Jesus Christus geschaffen, damit unser Herr Jesus Christus eines Tages die ganze Schöpfung in sich als Inbegriff seiner selbst zusammenfasst und Mensch wird und damit er, Mensch geworden, die Herrlichkeit Gottes preist. So soll die ganze Schöpfung die Herrlichkeit Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, in unserem Herrn Jesus Christus, und für unseren Herrn Jesus Christus lobpreisen. Darin liegt der Seinsgrund der Welt. Das ist der Sinn unseres Seins. Das ist die Sendung unseres Herrn in seinem menschlichen Leib, in seiner menschlichen Seele, die Herrlichkeit des Vaters zu preisen. So fasst unser Herr Jesus Christus durch seine Göttlichkeit alles, was es hienieden an Schönstem, an Größtem, an Erhabenstem geben kann, in seinem Lobgesang zusammen. Und in welchem erhabensten Augenblick seines Lebens, seines Seins hienieden, hat unser Herr diesen Lobpreis, diese Liebe zum Ausdruck gebracht, die er zum Vater hatte, diese unendliche Liebe, denn er war ja sein Sohn, sein eigener Sohn. Wann hat er das zum Ausdruck gebracht? Er selbst hat es gesagt. Er hat es in seiner erhabensten Stunde zum Ausdruck gebracht, am Kreuz. Es war in dem Augenblick, als unser Herr seinen letzten Seufzer ausgehaucht und seinen Vater gegenüber die höchste Verherrlichung kundgetan hat, als er gerufen hat: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, und in der Tat, es war vollbracht. Aller Sinn des Seins der Schöpfung, aller Sinn unseres Seins, aller Sinn des Seins des Himmels und der Heiligen ist im Tod unseres Herrn Jesus Christus zur Vollendung gebracht worden, als er gesagt hat, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, und seinen letzten Seufzer ausgehaucht hat. Das war die größte Liebestat, die es geben kann. Alle unsere Liebestaten sind ein Nichts neben derjenigen unseres Herrn. Gott der Vater hat in diesem Leiden, in diesem letzten Seufzer, in diesem Tod unseres Herrn Jesus Christus seine Verherrlichung gefunden. Durch den Tod unseres Herrn kam das Leben wieder in die Welt, öffnete sich die Herrlichkeit des Himmels, war die Herrlichkeit des Heils für uns alle wieder offen. Und das, meine lieben Freunde, ist der Weg, den zu gehen sie eingeladen sind. Sic ut misit me pater et ego mitto vos. Ich sende euch. Ich sende euch, damit ihr meine Sendung fortsetzt. Ich sende euch, damit ihr meine Sendung fortsetzt, die nichts anderes ist als das, was ich selbst getan habe, was ich begonnen habe. Und da er das in einem Augenblick einer unendlichen Liebe auf Kalvaria, auf dem Kreuz vollendet hat, ist das der Weg, den auch Sie gehen müssen. Sie müssen zum Altar emporsteigen, das Opfer unseres Herrn darbringen und diese unendliche Liebestat fortsetzen, die unser Herr seinem Vater dargebracht hat. Das werden Sie tun, daran werden Sie teilnehmen. Welche Gnade! Welche Gnade! Sind Sie Ihrer denn würdig? Sind wir würdig, Priester zu sein? Sind wir würdig, zum Altar emporzusteigen? Wenn wir uns selbst betrachten, sicher nicht. Als ein Recht können wir so eine Erhabenheit nicht beanspruchen, so eine Herrlichkeit, so einen Anteil an dem, der Priester schlechthin ist, der Priester für die Ewigkeit, der hohe Priester. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Gnade, die Sie, meine lieben Freunde, in einigen Augenblicken erhalten werden, werden sie würdig sein. Sie werden vor Gott und vor den Engeln würdig sein, das heilige Messopfer darzubringen. Würdig durch ihre Lossprechung das Blut unseres Herrn Jesus Christus auf die Seelen herabgelangen zu lassen, um ihre Sünden zu tilgen. Würdig das Wasser der Taufe über ihre Stirnen fließen zu lassen, damit sie im Blut unseres Herrn Jesus Christus getauft und in seinem Blut wiedergeboren sind. Das ist die Gewalt, die ihnen der Bischof in wenigen Augenblicken verleihen wird. Das ist die Sendung unseres Herrn, die sich fortsetzt und die fortdauern muss bis zum Ende der Zeiten. Und daher ist die Kirche missionarisch. Sie kann nicht anders sein als missionarisch. Eine Kirche, die nicht mehr missionarisch wäre, die keine Mission hätte, würde nicht mehr der allerheiligsten Dreifaltigkeit entsprechen, würde nicht mehr dem entsprechen, was die allerheiligste Dreifaltigkeit ist, würde nicht mehr dem entsprechen, was unser Herr Jesus Christus selbst ist, der Gesandte Gottes. Sie sind Apostel, sie sind Gesandte, sie sind wesentlich Missionare, damit sie die Sendung erfüllen, die unser Herr Jesus Christus hienieden erfüllt hat, und damit sie sie fortsetzen. Hoc facite in meam commemorationem, remittete peccata eis, accipite spiritum sanctum, quorum remiseritis peccata remituntur eis, aiuntes ergo baptizantes eos, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dieses tue zu meinem Gedächtnis, lasset ihnen die Sünden nach, empfanget den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen. Gehet also hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das hat unser Herr Jesus Christus zu uns gesagt. Das müssen wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus tun. Was für eine schöne Sendung, meine geliebten Freunde. Wie sehr erwarten die Menschen das von ihnen. Sie erwarten, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus auf ihre Seelen herabkommt, damit auch sie an unserem Herrn Jesus Christus teilhaben, sich mit ihm vereinen können, in seinem Kreuz, in seiner Liebe, in seiner unendlichen Liebe. Und das, meine lieben Freunde, ist die Kirche. Sie ist erhaben, weil sie uns an unseren Herrn Jesus Christus teilhaben lässt. Wir sind nichts ohne unseren Herrn Jesus Christus. Wir können alles mit unserem Herrn Jesus Christus. Schließen wir uns unserem Herrn an. Aber er hat uns auch gesagt, Ego mitovos sicut agnus inter lupos. Ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe. Wir alle, Christen, Priester, besonders Priester und Seminaristen, sind von unserem Herrn Jesus Christus wie unter Wölfe gesandt. Und diese Wölfe hat unser Herr Jesus Christus beschrieben. Er hat auch jene Mietlinge beschrieben, denen die Schafe nichts bedeuten, die an den Schafen nicht interessiert sind und die sie bei der geringsten Gelegenheit preisgeben. Leider sind wir gezwungen festzustellen, dass es heute nicht nur außerhalb der Kirche Wölfe gibt, sondern dass es im Inneren der Kirche Mietlinge gibt. Wir sind gezwungen, das festzustellen. Und gerade dazu will ich mit allem Nachdruck betonen, wenn die katholische Kirche eine missionarische Kirche ist, dann ist sie nicht ökumenisch. Die katholische Kirche ist nicht ökumenisch. Die Kirche von heute ist von diesen Mietlingen, von diesen Wölfen besetzt und möchte uns mit sich fortreißen. Aber natürlich nicht die Kirche, sondern jene Männer, die die Kirche an sich gerissen haben, die im Inneren der Kirche sind. Denn der Feind sitzt im Innern der Kirche. Das sagt uns schon der heilige Pius X. Dieser Feind will uns ins Verderben stürzen. Und auf welche Weise? Auf dem Weg des Ökumenismus. Und diese Leute verbergen sich nicht einmal. Was ist dieser Ökumenismus anderes als ein Verrat an der Wahrheit, ein Verrat an unseren Herrn Jesus Christus? Der Ökumenismus ist eine Wahrheit, die verfälscht ist, die sich mit dem Irrtum vermengt. Man verteidigt nicht mehr das Gesetz unseres Herrn Jesus Christus, den Dekalog. Unter dem Vorwand, zum modernen Menschen, zu den Menschen dieser Welt gut zu sein, verteidigt man nicht mehr die Moral, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Deshalb hat man uns eine ökumenische Messe vorgeschrieben, einen ökumenischen Katechismus vorgeschrieben, eine ökumenische Bibel vorgeschrieben. Und deshalb will man, dass die Staaten und auch die bürgerliche Gesellschaft ökumenisch sind. Das heißt, dass man mit dem Irrtum Kompromisse schließt und damit sind diese Menschen nicht mehr katholisch. Wir dürfen diese Dinge nicht zulassen, sie sind vergiftet. Dieser Ökumenismus kommt geradewegs aus den geheimen Zentren der Freimaurerei. Wir scheuen uns nicht, das auszusprechen. Auch das hat schon der heilige Pius X. Gesagt. Lesen Sie den Brief des heiligen Pius X. Von 1910 an die Bischöfe Frankreichs, in welchem er den Sillon beschreibt und verurteilt. Den Sillon, der ganz einfach eine Art Ökumenismus ist und den Ökumenismus von heute vorbereitet hat. Der große Sillon, wie er sich nennt, war ohne Zweifel ein modernistischer Ökumenismus. Und der heilige Papst Pius X. Sagt auch, nachdem er den Sillon beschrieben und verurteilt hat. Wir wissen sehr gut, von wo diese Ideen herkommen. Sie kommen von den Zentren der geheimen Gesellschaften. Hier weht der Geist der Revolution, sagt er dazu. Und angesichts des heutigen Ökumenismus können auch wir sagen, hier weht der Geist der Revolution. Eben deshalb weisen wir diesen Ökumenismus entschieden zurück. Ich könnte Ihnen dazu Texte zeigen, zum Beispiel den eines hohen Funktionärs der Freimaurerei, eines Herrn Fred Zeller, Ex-Großmeister des Großorients von Frankreich, der ein Buch herausgegeben hat, 3 Punkte, das ist alles. Er schreibt darin ganz offiziell, das Konzil wird lange brauchen, um seine wahre Bedeutung zu finden, aber den Gläubigen ist klar, dass etwas sehr Wichtiges eingetreten ist, das ganz und gar im Wort Ökumenismus enthalten ist. Und das bedeutet, fügt er hinzu, dass sich die Kirche mit allen Religionen wird versöhnen müssen und folglich auch mit der Freimaurerei. Das sagte also dieser Großmeister der Freimaurerei. Und vor kurzer Zeit haben 2 Jesuitenpatres in der Civiltà Cattolica, der großen Jesuitenzeitschrift in Rom, der größten und bedeutendsten römischen Zeitschrift, die auch für die seriöseste gehalten wird, einen Artikel über die Integralisten veröffentlicht, womit offensichtlich wir gemeint sind und wo leider auch mein Name genannt ist. In diesem Artikel machen sie uns offen zum Vorwurf, dass wir beharrlich den Sozialismus, den Kommunismus und die Freimaurerei als Feinde der Kirche betrachten. Das machen sie uns zum Vorwurf. Zwei Jesuitenpatres haben das vergangenen Februar in der größten katholischen Zeitschrift von Rom gesagt. Gut, wir haben verstanden. Wir wissen jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind uns vollkommen im Klaren darüber, dass in Rom eine teuflische Hand am Werk ist, die von uns im Gehorsam die Zerstörung der Kirche verlangt. Und deshalb haben wir das Recht und die Pflicht, diesen Gehorsam zu verweigern. Ich habe soeben einen Brief vom Vatikan erhalten, in dem man mir bevorstehende Unterredungen ankündigt und im Hinblick auf diese Unterredungen von mir verlangt, diese heutigen Weihen zu unterlassen, damit diese Unterredungen möglich werden. Ja, aber mit wem werde ich sie führen, diese Unterredungen? Ich glaube, ich habe das Recht, diese Herren, die hinter den römischen Stellen stehen, die die Kardinäle beherrschen, Kardinäle, die heiligmäßige Menschen waren, die die Verteidiger der Kirche und des katholischen Glaubens waren, zu fragen. Sind Sie die katholische Kirche? Sind Sie die katholische Kirche? Mit wem habe ich es zu tun? Wenn ich es damit jemandem zu tun haben sollte, der einen Pakt mit der Freimaurerei geschlossen hat, ist es mir dann erlaubt, mit so jemandem zu verhandeln? Habe ich die Pflicht, auf solche Leute zu hören und ihnen zu gehorchen? Meine geliebten Freunde, wir sind verraten. Verraten von allen jenen, die uns die Wahrheit bringen sollten, die uns die 10 Gebote Gottes lehren sollten, die uns im wahren Katechismus unterweisen sollten, die uns die wahre heilige Messe geben sollten, die heilige Messe, die die Kirche immer geliebt hat, die heilige Messe, die die Heiligen gefeiert haben, die heilige Messe, die Generationen und Generationen geheiligt hat. Wir sind verraten von denen, die uns auch alle Sakramente spenden sollten, ohne dass wir an deren Gültigkeit zweifeln müssen. Sakramente, die mit Sicherheit gültig sind. Wir haben die Pflicht, solche Sakramente von ihnen zu verlangen, und sie haben die Pflicht, sie uns zu spenden. Wir sind verraten. Das sehen wir alle Tage an dem, was sich in der Kirche abspielt, und an dem, was sich außerhalb der Kirche abspielt. Die Länder, die bürgerliche Gesellschaft sind verraten. Die Familien sind zerrüttet, die Pfarren sind verlassen, die Seminare sind leer. Berufungen fehlen. Seit 6 Monaten ist in allen Zeitschriften von Berufungen die Rede, wenn aber über den Priester gesprochen wird, wird nie auch nur eine Andeutung über das heilige Messopfer gemacht. Alles das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, sind Dinge, die im Evangelium stehen. Die Sendung unseres Herrn Jesus Christus ist, zum Altar des Kreuzes emporzusteigen. Das war die Sendung, die der Vater ihm aufgetragen hat. Es war sein Werk, und es ist die Sendung, die er dem Priester auftragen will. Hoc facite in meam commemorationem. Dieses tue zu meinem Gedächtnisse. Das also müssen wir tun. Aber in allen den Zeitschriften, in denen in der letzten Zeit über Berufungen gesprochen wurde, bleibt die Frage des heiligen Messopfers unerwähnt. Welches ist dann also die Sendung des Priesters? Sie wissen es ja nicht mehr. So weit sind wir. Meine geliebten Freunde, wer immer wir auch sein mögen, wenn wir katholisch bleiben wollen, wenn wir wollen, dass die katholische Kirche fortbestehe, haben wir die Pflicht sage ich, denen den Gehorsam zu verweigern, die uns in die Zerstörung der Kirche mit hineinziehen wollen. Wir haben die Pflicht, uns von jeder Zerstörung der Kirche fernzuhalten. Ja, im Gegenteil. Wir haben die Pflicht, am Bau der Kirche zu arbeiten, geduldig, ruhig und guten Mutes daran zu arbeiten, am Wiederaufbau der Kirche, an der Erhaltung der Kirche. Jeder von Ihnen kann hier seine Pflicht erfüllen, in seinem Dorf, in seiner Pfarre, in den verschiedenen Institutionen, in seinem Beruf, überall, wo er sich befindet. Richten Sie wirkliche Pfarren ein, katholische Pfarren, Pfarren, die einem wahren Priester anvertraut sind. Sie sehen, dass es deren schon viele gibt. Sie sehen sie heute hier um uns. Es gibt viele, die so denken wie diese Priester. Versuchen Sie, sie wieder zur Wahrheit zurückzubringen, damit sie ihnen die Sakramente spenden, nach denen sie sich sehnen, die heilige Messe feiern, die sie so sehr wünschen. Finden Sie sich wieder zusammen, damit die Priester, die zu Ihnen kommen, einfach Pfarrer werden können. Stellen Sie die Pfarren wieder her so wie sie früher waren. Das ist ihre Pflicht, eine strenge Verpflichtung. Wir beglückwünschen die Ordensmänner und Ordensfrauen, die hier sind, um die Priester, die hier sind, die unter unglaublichen, unfassbaren Schwierigkeiten zu leiden haben, die verfolgt werden, von denen man verlangt, ihr Ordenskleid abzulegen. Mögen sie nur im Glauben festbleiben, mögen diese Schwestern an den Ordensregeln festhalten, die ihnen ihre heiligen Ordensgründer und Ordensgründerinnen gegeben haben. Wir sehen mit großer Freude, dass diese treu gebliebenen Kommunitäten sich mehren. Man hat uns versichert, dass es bald noch weitere geben wird, weitere Ordensfrauen, welche die Traditionen ihrer Kongregation und ihrer Gründer wahren wollen. Das ist es, was wir tun müssen. Sie aber, meine geliebten Freunde, die Sie bald dort, wo Sie sein werden, die Verantwortung übernehmen müssen, bitten Sie die allerseligste Jungfrau Maria, bitten Sie die heiligen Apostel Petrus und Paulus, die heute nichts anderes wünschen, als Sie zu segnen, um reiche Gnaden, damit sie im Stand sind, das Apostolat zu vollbringen, für das sie sich hier in diesem Seminar oder im Kloster von Bédouin und schließlich auf diesen großen Tag ihres Priestertums vorbereitet haben. Meine geliebten Freunde, ich komme zum Ende. Wir scheinen schwach zu sein und wir scheinen stark zu sein. Wir scheinen schwach zu sein, denn was sind diese wenigen tausend Menschen, die hier vereint sind, wenn man an die ganze Welt denkt, an die ganze Menschheit, die unseren Herrn Jesus Christus anbeten sollte, die sich um den Altar unseres Herrn Jesus Christus drängen sollte, um seinen kostbaren Leib, sein Blut, seine Seele, seine Gottheit zu empfangen, um wiedergeboren zu werden in unserem Herrn Jesus Christus. Welcher Schmerz zu denken, dass Milliarden von Seelen unserem Herrn Jesus Christus fern sind. Aber während wir schwach sind, weil wir hinsichtlich der Sendung, deren Erfüllung der liebe Gott von uns verlangt, an Zahl gering sind, sind wir zugleich auch stark. Wir sind stark durch das Wort unseres Herrn Jesus Christus, der gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Wir sind stark, weil wir die Sendung unseres Herrn Jesus Christus, weil wir die Kirche fortsetzen wollen. Gerade das macht uns stark. Stark durch diese Verbundenheit, diese wesentliche, entscheidende Verbundenheit mit der Überlieferung, mit allem, was unser Herr gelehrt hat, mit der Kirche, mit allem, was unser Herr seiner Kirche vermacht hat. Stark durch das alles, stark durch unsere Zusammengehörigkeit mit allen Heiligen des Himmels, mit allen Katholiken der Erde, die den katholischen Glauben bewahren wollen, sind wir sicher, den Sieg zu erringen. Wir wollen nicht nach dem Sieg schreien über die, die uns zürnen, die uns verfolgen. Ich spreche vielmehr vom Sieg, den unser Herr durch sein Kreuz über den Satan errungen hat. Wir sind überzeugt, dass dieser Sieg ein bleibender Sieg ist, der bleiben muss, weil die Kirche fortbestehen, weil sie überdauern wird. Wenn Sie daher manchmal von Gefühlen der Mutlosigkeit, der inneren Zerrissenheit, fast der Verzweiflung bedrängt werden, wenn beim Anblick der zerstückelten, leidenden, von allen Seiten geschlagenen Kirche diese Gefühle ihre Seele überfallen, dann denken Sie daran, dass unser Herr mit Ihnen ist, solange Sie die Worte bewahren, die unser Herr Jesus Christus uns gegeben hat, die unser Herr Jesus Christus uns gelehrt hat. Und eben dadurch, durch dieses Opfer, wird der böse Feind eines Tages aus der Kirche vertrieben werden, wird die Kirche ihren Glanz wiederfinden. Sie wird nicht mehr von Menschen untergraben sein, die ihren Untergang, ihre Zerstörung wollen. Wir müssen also beten, besonders heute, alle miteinander vereint. Wir müssen beten, damit Gott die Feinde der Kirche verjage und die Kirche so wieder die Gnaden spenden kann, die die Gläubigen so notwendig haben, die die Welt für ihr Heil braucht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.